Leute, ich bin die Sonja aus Nora.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Auf den Ratscher im Pillersitter.
Ja, liebe Leute, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr uns heute enge Zeit schenkt. Und wir melden uns heute aus der Hochfilz und haben wieder ganz eine spannende Folge für euch vorbereitet. Wir hocken heute beim Horst Meier, der Hochfilz, in seiner Bildhauerwerkstatt. Und heute möchten wir ein bisschen ins Kunsthandwerk eintauchen. Horst, freut uns narrisch, dass wir da sein dürfen. Vielleicht möchtest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz vorstellen für die, was die nicht kennen.
Ja, das ist gleich gesagt. Erstens mal, freut mich, dass es mich besucht in meinem Atelier. Wo ich herkomme, bin ein echter Hochfilzer. Freut mich so darum. Und berufsmäßig hat es viele Versionen gegeben bei mir. Angefangen hat es schon in den 60er Jahren. Da habe ich schon mal Friseur gelernt vorher. Und als neunjähriger Bub habe ich schon Schnitzen angefangen. Habe aber nicht gewusst, dass ich mal ein Bildhauer wäre. Ja, dann die Friseurlehre. Und dann war damals das Mager mit dem Verdienen als Friseur einmal. Und dann bin ich beim Schnitzen immer besser geworden, der Kunst. Und dann war die Entscheidung da, der große Tag, wo ich gesagt habe, so, ich wage es, die Schnitzschule Elbing-Alb für Holz- und Steinbildhauer zu besuchen. Die 4 Jahre studieren und das habe ich geschafft. Und so bin ich eigentlich nachher da auch in der Heimat treu geblieben und in der Hochfilz geblieben.
Spannend, also vom Friseur zum Schnitzer zum Bildhauer quasi.
Wahnsinn. Bildhauer ist ja ein großer Begriff. Also wir haben jetzt erst schon ein bisschen geredet und was da eigentlich alles dahinter steckt. Wahnsinn, eigentlich muss man super zeichnen sein. Man muss schnitzen können, man muss mit Form umgehen können. Wahnsinn. Kannst du mal ganz kurz sagen, was du jetzt ganz genau machst, was so dein täglicher Job ist?
Der tägliche Job ist, die Kreativität nicht zu vergessen. Man lernt nie aus in dem Beruf. Man wird immer wieder gefordert. Es kommt zum Teil durch Aufträge, dass man wieder was Neues schafft. Man macht auch Ausstellungen über einen Künstlerverein überall. Und muss sich da wieder Gedanken machen über die heutige Zeit, was man da vielleicht einmal was Neuzeitliches macht, was Zeitkritisches. Immer wieder nur nachdenken, zeichnen, skizzieren, Modelle schaffen und schauen, das war etwas, das konnte die Leute gefallen oder anregen für irgendwas, die Leute für irgendwas anregen und machen. Nebenbei kriegt man natürlich auch wieder Aufträge noch, auch noch in meinem Alter, ohne Ende. Es gibt nicht so viele Bildhauer, die das ihr Leben lang gemacht haben wie ich, in der ganzen Umgebung. Es gibt für Hobbyschnitzer auch richtige Bildhauer, wenig. Und da kriegt man natürlich auch dementsprechend Aufträge, die muss man auch so, das sollte man machen und nicht. Und täglich. Es ist einfach, das Künstlerleben besteht ja nur aus Skizzieren, Nachdenken, das, was man nachher im Kopf hat oder gezeichnet hat, umzusetzen in einer plastischen Figur oder in einem Relief.
Und du arbeitest mit was für den Materialien? Also Holz? Was?
Ich bin gelernter Holz- und Steinbildhauer. Die Prüfungen waren damals so, dass man eigentlich nur als Geselle, als Bildhauer, Stein- und Holz- und Steinbildhauer, Geselle, Abschlussprüfung macht. Dann gibt es eh kaum einen Weg, selbstständig machen, als freischaffender Künstler.
Horst, vielleicht können wir das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz noch sagen, was magst du jetzt genau? Wir haben schon gesehen, du magst Beutel, du magst Skulpturen, du magst Figuren, du magst Dive-Masken bis zum Bilderrahmen. Gibt es eigentlich was du nicht magst? Oder?
Da habe ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht, was ich nicht mache. Es ist wahnsinnig vielfältig. Also für Kirchen habe ich Aufträge gekriegt. Die Kirchenbänke für Kitzbühel zum Beispiel habe ich gemacht, einen Großteil. Für Überbrunn, die Rokoko-Kirchen-Seitenteile habe ich gemacht, alle. Für die Kapelle unten. Für Kunstgießereien habe ich sehr viele Modelle gemacht. Die Palette ist sehr groß. Profane Figuren, neuzeitliche, moderne Figuren. Man muss eh vielfältig sein, dass man da auch überleben kann mit dem Beruf. So wie es heutzutage ist, das Bäuerliche, die profanen Figuren, sind nicht mehr so gefragt weil ja die Einrichtungen für junge Leute oder in der heutigen Zeit sehr modern ist. Und da passen eben die, wie man es auf Deutsch sagt, die kaderischen Sachen nicht mehr rein. Da haben wir ja schon vor vielen Jahren begonnen, moderne Skulpturen zu machen, in allen Größen natürlich. Von einem kleinen Geschenk angefangen, wenn einer eine Freundin hat und will ja was schenken, macht man natürlich auch was Kleines, was Modernes, was in jeder Wohnung reinpasst. Und wo jeder Freude hat damit und was nicht alles kostet. Es ist da wichtiger, dass die Leute kommen und dass wir wissen, was man alles macht. Nebenbei kriege ich wieder Nachfragen über lebensgroße Hunde nach Holland. Zum Beispiel, wir jetzt für eine renommierte Firma in Kufstein, eine Glasfirma, muss ja ein lebensgroßes Porträt machen für einen Bronzeguss. Das lasse ich dann in Bronze gießen. Das sind Aufträge, die sehr interessant sind. Das hört einfach nicht auf. Das ist also echt ein wunderbares Leben, muss man sagen.
Du hast es schon ganz kurz angesprochen, dass du in Elbingen-Alb in der Schnittschule gewesen bist. Mhm. Ich wollte dich fragen, wie wird man Bildhauer? Was ist das genau für eine Ausbildung?
Ja, das erste Mal, wenn man da überhaupt anfangen will, da muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Man hat ja vorher schon was geschnitzt, sonst kommst du nicht auf die Idee, dass du das werden willst. Und dann musst du da einige Skulpturen oder irgendwas, was du gemacht hast, schon mitnehmen, dann wird das bewertet. Dann sehen dir gleich schon, aha, der Mann, ach, das ist gut, der hat schon Talent. Und da kriegst du eine Aufnahmeprüfung, da musst du irgendwas machen als Holz. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du den Beruf nicht lernen, da wirst du abgelehnt. Bei mir ist das ganz leicht gegangen. Ich habe als 9-jähriger Bursche geschnitzt und habe dann eigentlich schon ganz bärige Sachen gemacht. Ich habe schon Madonnen im Relief geschnitzt, Christusköpf, Bauernköpf. Und ich habe das dann mitgenommen und habe den Lehrer das gezeigt. Und den Chef, den Rudolf Geisler-Maroder, der hat gesagt, kein Problem, du wirst es ganz leicht schaffen. Und dann geht's los, erste Lehrjahr, zweite, dritte, vierte Lehrjahr, und da wird man schon sehr gefordert. Da muss man eben die ganze Anatomie, Kunstgeschichte, Heraldik zeichnen, muss man kennen und lernen. Man hat ja 4 Jahre Zeit, immer den ganzen Tag, die ganze, das ganze Jahr durch, mit Semesterferien sind schon dabei einmal. Und das ist ein Weg, am Anfang ist das schon ziemlich kompliziert, aber man hat ja Zeit und man entwickelt sich. Das Auge wird geschult für die Dreidimensionalität und dann lernt man die Grundbegriffe. Zuerst musst du einmal eine Schüssel schnitzen, ja, geht, dann musst du einmal irgendwo Kerb schnitzen, Kerbschnitzerei, was einfache Sachen. Und dann langsam geht es einmal ins Relief über ein Bildschnitz mit irgendeiner Figur. Und da kostet noch nichts. Und dann geht's los mit dem Zeichner. Die Voraussetzung, du musst, da sind wir in die Klasse gekommen, haben wir zeichnen müssen, eine ganze Woche lang nur Schädelzeichner. Nur Schädelzeichner. Und dann danach haben wir einen Schädel schnitzen müssen. Mhm. Da haben wir die Erfolge gesehen, was das ausmacht, wenn man den zeichnen kann, von allen Seiten. Und dann muss man einen schnitzen, dann sieht man, was man gelernt hat. Weil der Witz von der Sache war das. Zuerst haben wir einen Schädel schnitzen müssen, haben wir nichts gelernt mehr. Dann haben wir eine Woche Schädel zeichnen müssen, danach haben wir wieder einen Schädel geschnitzt. Und dann hast du Irrsinnsunterschied gesehen. Und so geht es mit allen. Ja.
Jetzt hast du gesagt, mit 9 hast du eigentlich schon das Schnitzen angefangen. Hat dir das irgendwer gesagt? Hast du jemanden in der Familie gehabt?
Das ist eine lange Geschichte, eine sehr lange Geschichte. Als kleiner Volksschüler ist bei uns in der Klasse, in jeder Klasse, ein Herrgottkind. Ja. Ja, die einen sind um den Angst aus, ich bin vor den Herrgott gestanden und habe den umgeschaut, für mich unbegreiflich, wie man so kleine Fingernägel und wie man das alles schnitzen kann. Und das hat die anderen alle nicht interessiert. Warum es mich interessiert hat, weiß ich nicht. Ich bin halt da gestanden, habe den umgeschaut, immer wieder und immer wieder. Da war schon der Bildhauer in mir, ich habe es aber nicht gewusst. Ja. Okay. Und da ist es weitergegangen. Da hat es Hefteln gegeben mit Schnitzanleitungen auf der Hauptschule. Und da habe ich das gleich gemacht. Und als 8-Jähriger habe ich schon Messer geschnitzt, so ein Indianerspulen. Und alles habe ich aber besser gekannt. Alle wollten es von mir das haben. Und ich habe das aber alles besser gekannt. Und dann ist halt der Beruf gekommen noch später, der eben das Friseurlerner in Kirchberg. Und da habe ich noch das erste Mal so Geschäfte gesehen, wo Schnitzereien drin sind. Bin ich das erste Mal in meinem Leben konfrontiert worden mit richtigen Bildhauersachen, mit einem Schaufenster. Da bin ich stundenlang davor gestanden mit Zeichenblock und habe das angezeichnet. Und dann bin ich wieder heim und habe da das probiert, irgendwie zu schnitzen oder zu machen. Und da bin ich aber besser geworden durch das. Ja. Ich habe da einmal einen Krippenberg gemacht mit Wurzeln und da bin ich am Wald reingekommen, habe ich so eine Wurzel links gesehen, die hat ausgeschaut wie ein Adler, ein bisschen so. Die habe ich mit heimgenommen, habe das geschnitzt, einen Adlerkopf, die Krallen, alles unwahrscheinlich, wie das war. Von da weg hat mich der Krippenberg nicht mehr interessiert. Bin sofort wieder im Wald, habe wieder drum geholt und so ist das weitergegangen. Ich bin aber besser geworden. Und so ist eine Entscheidung gekommen. So, ich werde Bildhauer.
Cool, also auf alle Fälle, ja. Du sagst, als Volksschüler hat dich schon fasziniert, ja. Du bist da schon davor gestanden, total interessant. Horst, wir sitzen jetzt bei dir da mitten in deinem Atelier. Nimm uns vielleicht ein bisschen mit in den Arbeitsprozess von so einer Holzfigur, von so einer Skulptur. Vielleicht können wir das kurz ein bisschen durchlaufen. Was sind jetzt das für Arbeitsschritte? Bei dir stellen total lässige Figuren, Skulpturen um. Hinter der Sonne zum Beispiel ein Manka. Was sind jetzt das für Arbeitsschritte, bis eine Figur so wahnsinnig realitätsgetreu fertig ist?
Ja, die realitätsgetreu, das ist ein ganzes Leben lang als Bildhauer tätig zu sein. Wenn man anfängt mit der Figur, ist eigentlich nicht aber so, ein Kunde kommt und sagt, ich habe da in meinem Wohnzimmer so ein Eck, und da möchte er was innehaben, er weiß aber nicht was. Also ich weiß, ich fahre zu dir hin, schaue mir das an und berate ihn, was da nicht passen würde. Zu seinem Wohnzimmer und zu seinem Eck. Bis wir auf eine Entscheidung kommen, ob das eine Madonna ist, ob das ein Tier ist oder sonst was. Dann ist einmal schon das geboren, was wird das? Und dann gehe ich heim und mache eine Skizze, eine Zeichnung und daraufhin ein Modell aus Plastilin oder aus Ton. Macht man das dreidimensional erst einmal, dann kann man diesen Kunden sogar zeigen und sagen, gefällt dir das so, oder sollte man es ein bisschen anders machen, oder sollte er da hinschauen oder da hinschauen. Und das, wenn es einem gefällt, sagt er, so, jetzt machen wir das. Und dann muss man einen Holzprogramm hergehen, muss aufzeichnen, messen und das Ganze übertragen von dem Modell, was man geschaffen hat.
Und dann geht es mit der Schnitzerei dahin.
Ja, das ist das schon.
Ah, das also, ist ein Laufen, also das Übertragen vom Modell auf den Holzbrocken ist aber...
Zuerst die Idee wird geboren, umsetzen auf ein Zeichenblattl, dass man es auf eine Zeichnung mal da hat, dass man mal sieht, aha, das schaut ganz gut aus so. Und entweder von der Zeichnung oben direkt schnitzen, dass man es sieht, oder man macht ein kleines Modell und macht es dann dreimal größer, zehnmal größer, das gleich. Es gibt auch viele Figuren, was man einfach vom Kopf aus macht. Von der Spontanität, Gedanken, was man hat, und das übertragt man aufs Holz, und dorthin kommen die besten Sachen oft raus.
Aber das heißt, wenn du jetzt mit einem Modell arbeitest, während du beim Schnitzen bist, beim Holz, schaust du laufend immer wieder, aha, beim Modell ist das so und so, jetzt du ist da so und so. Und
da das kann man so immer Veränderungen machen. Wenn das Modell so ist und ich runter und schnitzen, ich kann es ja noch besser machen, bringt man das auch noch mit ein.
Ja. Mhm. Spannend.
Wahnsinn, ist ja die Arbeit mit dem Plastilin ist ja schon Kunstwerk.
Ja, das ist natürlich, man lernt ja zudem die ganzen 4 Jahre, dass man das, oder das ganze Leben noch eigentlich, danach auch, die Lehrzeit geht eigentlich nach der Lehre los, gell? Und da muss man das schon ein bisschen nachher bedenken, wie ich von der Schnitzschule rausgekommen bin, 4 Jahre als Geselle, da hast du nur einige Sachen gemacht, noch lange nicht alles. Dann geht's los. Die Leute kommen, bestellen was, wollen was. Da fragt dich dann keiner mehr, ob du das kannst oder nicht. Hast du schon mal ein Pferd geschnitzt oder hast du schon mal einen lebensgroßen Heiligen gemacht? Hast du alles in der Lehrzeit vielleicht noch nicht gemacht? Dann musst du wieder hinsitzen und studieren und das, bis du das kannst. Das ist ein Reifeprozess, der dauert ein ganzes Leben lang.
Ja.
Viele, viele verschiedene Sachen. Wie ich das erste Mal vor der Tatsache gestanden bin, dass einer sagt, er will eine lebensgroße oder überlebensgroße Figur. Dann bin ich halt da gestanden, habe ich mich bemühen müssen und das war, ich habe Angst gehabt davor, im ersten Moment. Mittlerweile ist es dann so, wenn man dieses ganze Leben lang überlebensgroße Figuren macht, wie ich gemacht habe mit 20 Meter Figuren. Vor ein paar Jahren habe ich noch ein Murmeltier gemacht, das ist aus Hecher, wo wir in mein Haus da. Steht in Kirchdorf. Da hat man auch keine Angst mehr. Irgendwann verliert man das, die Angst vor etwas Großes, dass man sich herantraut. Da gehst du dann nur mit dem Zollstab um und misst immer mit einem kleinen Zirkel. Man muss natürlich eine unheimliche Übersicht haben. Man muss mal einige Meter weggehen, schauen, passt es oder nicht. Vieles kann man messen, gell.
Gehen wir nochmal zurück zu unserer Holzfigur. Das Holz, wo kriegst du das her?
Holz ist eine Geschichte, ja. Es gibt Bauern, die haben irgendwo Lindenbaum stehen, die rufen mich dann an, du hast, mir ist Schatz und Eheizen, magst du nicht durchhaben, kannst du dann umsteigen, hol ich dann. Es gibt Sägewerke, wo Zirbenholz haben. Zirben ist das bevorzugte Holz zum Stitzen, das Beste. Es gibt es in Pinzgau, Oberpinzgau, gibt es Sägewerke, die bringen dir das bis zum Haus her, was du für eine Holzarten brauchst oder was du brauchst. Ich schnitze auch aus Eichenholz, wenn einer das will, oder aus Obsthölzer gehen gut zum Schnitzen, wenn man das vom Schnitzen ausgeht. Ich habe sogar aus Butter modelliert fürs Garnisonsfest für Hochfilzen, fürs Butter ist ja einen überlebensgroßen Gamskopf, das kann man unheimlich gut machen.
Als Butter?
Ja. Ich habe für eine Käserei einmal einen Block Käse gekriegt, einen großen Käseblock, der mich gefragt hat, ob er meine Krippe draus schnitzen könnte fürs Schaufenster. Und die Späne kann ich essen. Kann ich halten. Dann habe ich aus den Grasbrocken einfach Josef Maria Kind und eine Schafe und zwei Hirten dazu rausgeschnitzt, als wäre es Holz. Geht natürlich ganz leicht. Das ist keine Faser da, keine Ist. Und die ganze Späne, die habe ich, natürlich habe ich die aufgehalten. Das ist ein super guter Bergkreis. Und das war natürlich für den ein Gag im Schaufenster, geschnitzte Krippen aus einem Käseblock.
Ja, cool. Host, was hast du für Werkzeug für deine Schnitzereien? Von bis grob bis fein, oder was nimmst du zum Schnitzen her?
Ganz einfach, ein Schnitzmesser. Das ist ja so, die wichtigsten Werkzeuge beim Bildhauer ist der Knüppel, Klopfen, das Schnitzmesser, und der Zirkel, das ist ein Emblem. Natürlich nimmt man es heutzutage auch viel am Anfang bei den großen Figuren Motorsäge her. Wenn man mit der Motorsäge das Gröbste wegschnitzt. Und wenn es feiner wird, muss man mit dem Schnitzmesser weiterarbeiten. Also geschliffen wird nie was bei einer Figur, weil Schmirgelpapier ist verbrennt. Da war sie unser Lehrmeister, der Maroder, Geisler Rudolf hat zu uns gesagt, weil wir haben ja bei einer Schmirgelpapier auf dem Tisch gesehen hat. Da hat er geschrien. Wir sind eine Schnitzschule und keine Schmirgelschule, gell? Und dann haben wir 5 Schilling Strafzeit müssen, wenn er bei irgendwann ein Schmirgelpapier gesehen hat. Also alles fein glatt schnitzen, gell?
Was passiert denn mit einer Holzfigur, wenn es festig ist? Wärst du nur irgendwie noch behandelt, damit einfach auch, vor allem wenn es außen irgendwo steht, dass die möglichst lang hält?
Da gibt es viele Sachen für die Nachbehandlung, fürs freie Außen bevorzugt man natürlich Lärchenholz, weil das lang hält, kein Laubholz auf jeden Fall, das fällt schnell. Und am besten ist, man tut einfach ein Lärchenöl drauf. Das Holz wird immer alt und grau und silber und dass man, da kann man nur so viel Farbe aufstreichen. Das, im Freien wird es auf jeden Fall nie so zu imprägnieren sein, dass das für ewig hält. Ja. Für innen, zudem lernt man das Fassen, Vergolden, habe ich alles einmal lernen müssen, Fassen, Vergolden, auf Antik bemalen, nur beizen. Manche Leute sagen, sie wollen es Natur, überhaupt keine Farbe, in verschiedenen Farben beizen. Das ist eine lange Palette, was man alles mit Farben machen kann. Ja. Zum Restaurieren zum Beispiel, kommt auch dazu, restaurieren muss man. Es kommen ja viele Leute zu mir mit alten Figuren, Hergitter oder was im Martal oder was ist, zum Restaurieren, zum Flicken, wenn die Finger abgebrochen sind bei einem Hergut oder wenn ein Schier rausschaut. Das haben wir alles einmal lernen müssen, dass man das auch alles beherrscht.
Horst, jetzt hast du zuerst deine Matten gezeigt und die verschiedensten Fotos von dem, was du alles schon gemacht hast. Also das ist von bis eine Bandbreite an Figuren und Skulpturen. Jetzt wollte ich dich fragen, was war vielleicht für dich persönlich das besonderste oder das außergewöhnlichste Kunstwerk, was du jemals gemacht hast? Ich war jetzt baff über diese 5 Meter große Bachforelle, die du mal geschnitzt hast. Ja. Aber was war vielleicht für dich selber so das, was du sagst, das ist das Außergewöhnlichste, was ich jemals gemacht habe?
Außergewöhnlich.
Oder das Besonderste für dich, das was einfach nur in Erinnerung geblieben ist.
Ja, das Besonderste ist ganz schwierig zu sagen, weil es viele besondere Sachen gegeben hat. Eine Firma hat Kaffeemaschinen erzeugt und da habe ich 4, 5 Meter hohe Kaffeemaschine machen müssen für einen Bronzeguss. Da geht es nochmal mit Spanplatten und die Knöpfe lassen wir drechseln und so. Und das gleiche wollten sie ganz, ganz klar haben für einen Schlüsselanhänger, für einen Messingguss. War auch interessant. Mir fällt es jetzt nicht ganz schnell ein, da hat es viel gegeben. Mir fällt es jetzt wirklich nicht auf der Stelle nicht ein, aber da hat es sicher wirklich einiges gegeben, wo ich gesagt habe, das ist außergewöhnlich.
Wobei ein Gamskopf aus Butter ist ja.
Ja, aus Butter. Ich sogar aus Brotteig, aus einem frischen Brot, habe ich mir so einen Tag geknetet.
Ja.
Dann habe ich einen kleinen Christus modelliert aus dem Brot. Das tägliche Brot.
Ja.
Du stößt dich da heraus.
Ich mache alles.
Wir haben uns überlegt, als Künstler, es gibt sicher so Träume, die man hat. Gibt's wenn du jetzt an eine Figur denkst oder irgendwas, wenn
es jetzt
gibt es etwas, was dich voll reizen darf, dass du es schnitzt? Oder
ja, machst? Es passiert ja wirklich auch im Traum. Ich habe oft auf dem Nachttischkastel einen Zeichenblock mit einem Bleistift da liegen. Da kann passieren, dass ich in der Nacht munter wäre und das Traumbad ist, Nachttischlampen umschalten, Zeichenblock her, die sofort aufzeichnen. Das ist, was ist am nächsten Tag nicht mehr. Das sind irgendwie Fantasien oder was. Da kommen oft ganz gute Sachen raus. Ich habe das auch teilweise bei Kunstfieber schon ausgestellt, so Sachen, wo es einen Menschen anregen für irgendwas. Ich will ja haben, wenn der Mensch dann die Skulptur für mich betrachtet, dass er sich was denkt dabei, auch wenn er wieder weggeht von der Figur, hat er was, was er mitnehmen kann in seinen Gedanken.
Das ist auch, wenn du da verzeihst, groß richtig eigentlich die Leidenschaft, was du bei der Arbeit hast. Jetzt würde es mich interessieren, Horst, gibt es also da, wo du sagst, nein, heute interessierst du dich gar nicht, heute mag ich nicht?
Ja, es ist gut gesagt. Wenn man so lange wie ich, seit 1977 selbstständig ist, bis zum heutigen Tag, dann ist es sicher aber wieder einmal passiert, dass man nicht die Konzentration hat. Nicht, dass man nicht will, oder man oft keine Konzentration hat, und da braucht man eine Konzentration für diesen Beruf. Und dass man oft sagt, nein, geht's nicht. Es geht nicht im Umfang, ich muss wieder weg, ich muss jetzt eine Stunde ausziehen oder zwei, oder ich tue halt gar nichts, und das morgen ist gescheiter, weil es ein bisschen ist für alles zusammen. Das passiert natürlich schon. Und ansonsten habe ich ja den Druck, wenn Bestellungen da sind, dass das auf einen Termin fertig wird, da muss man nach und an, ob man will oder nicht. Da gibt es keine Ausrede, dass man sagt, nein, hey, kann ich nicht so, oder hey, kann ich nicht konzentrieren, dann muss ich das einfach machen. Und das ist auch wichtig. Aber im ganzen Leben durchgezogen hat es schon Tage gegeben, wenn man mal sagt, nein, das ist nicht so, ich hängt davon, was für Figur oder welche Skulptur, das ich gerade mache, ob es wichtig ist oder nicht. Es gibt ja viele Figuren, die ganzen profanen Figuren, die macht man einfach als Routine. Da ist das, spielt das nicht so eine große Rolle. Aber bei richtig Kunstfiguren, was um Gefühle zu Sachen geht, und da muss man dann schon die richtige Zeit auswählen, wo man das untersetzt. Vom Gehirn aus, also vom Gedanken, ohne Modell, ohne Bleistift, um das umzusetzen. Da kann man noch nicht, wenn du da nicht richtig bei Stimmung bist, dann geht das nicht so gut.
Viele von unseren Zuhörern haben sicher auch kreative Talente, und du hast ja schon gesagt, es gibt auch viele Hobby-Schnitzer und ja, einfach auch junge Leute, die Talente hätten, die Voraussetzungen hätten, vielleicht auch so einen Weg einschlagen. Aber es ist halt ein großer Schritt, dass man selbstständig wird oder dass man sich selbstständig macht, dass man freischaffender Künstler ist. Jetzt die Frage, kann man davon leben als Bildhauer?
Ich habe ein Haus, ich habe zwei Kinder, mir geht's gut, kann man alles leisten, also schon. Es ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Beruf und ein sehr interessanter. Ich kann jeden Jungen raten, dass er, wenn er das in sich hat, Kreativität entwickelt hat, dass er irgendwie so einen kreativen Arbeits-, als Hobby oder als Beruf einmal erwählt und das probiert wenigstens, weil das ist ein sehr erfülltes Leben dann. Das ist ein wunderbares Leben, man kommt mit so viel Leuten zusammen, mit vielen anderen Künstlern. Man ist ja sowieso in einer ganz anderen Welt als Bildhauer. Im Kopf, ich gehe durchs Leben mit offenen Augen. Zum Beispiel, da bin ich mal nach Elvingalp gefahren, früher Seiten im Zug, und da ist also ein alter, faltiger Mann vor mir geguckt, gell? So ein richtiger, markanter Schädel. Und ich bin da geguckt gegenüber und schaue den an und schaue den an. Irgendwann hat der das gemerkt, dass ich nicht so anstarre. Den habe ich studiert, gell? Jede einzelne Falten und alles, wie der falls ich den sowas erschnitzen muss. Auf einmal redet er mich an, warum ich ihn so umschaue. Ja, natürlich, ich bin jetzt erst einmal erschrocken. Und dann habe ich einmal die Sache erklärt, dass ich mir schon alles gut anschauen muss, die Natur, die Menschen, wie sie sich bewegen, wie sie ausschauen, die Formen, weil ich das später einmal für meinen Beruf brauchen werde. Und dann habe ich mir viel verzählt vom Beruf und so, und dann war die Sache geklärt.
Weil du, weißt du gerade ansprichst, Beruf, es ist ja oft ein schmaler Grat zwischen Hobby und Beruf, zwischen Beruf und Berufung. Du hast eigentlich dein Hobby, deine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht. Was darfst du sagen, nach all diesen Jahren, du bist jetzt 67, glaube ich, hast du gesagt, oder? Hast du Spaß und Freude daran, aber nie verloren, oder? Du tust das nach wie vor gern.
Ich gehe jeden Tag mit einer Freude in mein Atelier und habe so viel Gedanken, noch immer so 300 Jahre alt werden, was ich alles noch schaffen möchte. Also ich bin immer mein Leben lang mit einer Freude arbeiten gegangen, in mein Atelier arbeiten im Haus. Und weil das ist einfach eine Erfüllung. Das ist etwas, was man fast nicht so ganz genau erklären kann, was das ist im Kopf. Da hast du immer wieder was Neues. Es hört ja nie auf. Durch das, dass du auch nie auslernst in dem Beruf, da ist man immer wieder gefordert. Das ist eben die Schiene. Das ist die Erfüllung vom kreativen Arbeiten, Denken, Formen, Schaffen, die Schaffenskraft. Das ist aber das Schönste, was es gibt.
Schön. Schön, wenn man das jetzt so lösen kann. Das ist echt
voll, ja.
Schön. Wir haben es eh schon eigentlich gesagt, als freischaffender Künstler hast du ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Du lebst für das, was du tust. Also so wie es für so ist, das sagen wir.
Für das und von dem.
Genau.
Das ist gut gesagt, ja.
Weil wo ja schon schon sein Anfangen da basteln und schnitzen und Ding und das sein ausprobieren. Jetzt nochmal das Wort an dich. Du darfst jetzt direkt an unsere Zuhörerinnen nochmal das Wort, du darfst jetzt das Wort übernehmen und einfach was darfst du die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben?
Die Zuhörer, ja, ich gucke gerade an jeden Roden von allen Leuten, was irgendwo in nähere und weitere Umgebung sind, das aus eurem Leben, aus eurem Leben, was Sinnvolles. Wenn einer nur die Ahnung hat, könnt da, viele sagen, wollen was, probiert's einfach einmal zu einem Künstler zu gehen und redet mit dem, der kann vielleicht weiterhelfen, dass man da vielleicht kreativ was machen könnte mal. In vielen Leuten schlummert was und sie wissen es nicht genau. Es kann jeder gerne zu mir in mein Atelier kommen, kann mit mir reden, ich kann ihm alles zeigen und mit ihm reden, was wie sowas funktioniert und wie man so vielleicht auch aufgrund Kleinigkeiten macht, wo man den Leuten eine Freude machen kann.
Lässig. Also ich glaube, das sind jetzt total, total coole, total schöne Abschlussworte gewesen für dich. Horst, wir bedanken uns bei dir, dass wir heute bei dir dein Atelier vorbeikommen haben dürfen, dass wir dich besuchen haben dürfen und dass du uns ein bisschen einen Einblick da in deine Welt des Bildhauens, des Skulpturenschnitzens gegeben hast. Sonny, danke dir, dass du heute den Hagerstern mit ins Auto hast, mit mir. Und bei Eng bedanken wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder fürs Einschalten. Wir wünschen euch alles Gute. Das war heute Folge 48 aus der Hochfilz und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Für Eng.
Für euch.